Deutschlandfunk Interview.
Und ich kann darüber jetzt sprechen mit Michael Hüter. Er ist Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln. Guten Tag, Herr Hüter.
Guten Tag, Frau Kiss.
Fangen wir mit Donald Trump an. Er ist ja einer, wenn nicht der wichtigste Player für die Weltwirtschaft. Was wir bisher von ihm gehört haben aus seiner Rede, was lesen Sie daraus?
Ja, es ist ja auch angesprochen worden, es ist an das heimische Publikum gerichtet. Das muss auch ein Stück überredet werden, denn wenn man sich genau anschaut, sind die Daten natürlich nicht so, dass sie seine Thesen belegen, dass das jetzt der ökonomische Himmel ist, in den die amerikanische Volkswirtschaft da gelandet ist. Die Bundesbank hat im jüngsten Monatsbericht Januar jetzt mal analysiert, was die Folgen des Protektionismus sind. Und da sind eigentlich zwei Aussagen wichtig. Es gibt keinen lachenden Dritten, das betrifft uns. Also wir können nicht einfach am Rande stehen zwischen dem Konflikt USA-China. Und auf der anderen Seite hat es in USA aber überhaupt noch nichts bewirkt. Die Industrie ist dort ja vergleichsweise schwach, hat nur 10% Anteil am BIP. Bei uns sind es über 20. Und von daher hat es auch keinerlei Einkommenseffekte bisher gehabt. Also was er da erzählt, das sind ein bisschen Märchen.
Aber Herr Hüter, es ist ja durchaus so, dass mehrere Analysten in die Richtung argumentieren und sagen, die USA stehen eigentlich im Moment wirtschaftlich durchaus glänzend da. Waren denn die Einschätzungen falsch, dass Trump mit seinem Kurs der Abschottung das dem Land einfach wirtschaftlich hart schaden würde?
Naja, also die Erfahrung war ja eigentlich, dass die Amerikaner schon vorher nicht so schlecht unterwegs waren. Der Weg aus der Krise seit 2008 ist ja auch dort durchaus gelungen und die Obama-Jahre waren ja keine schlechten Jahre.
Aber er setzt sich fort, dieser Kurs, dieser Erfolgskurs unter Trump.
Ja, er setzt sich fort, aber man muss natürlich auch schauen, mit welchem Aufwand er dies tut. Und am Ende ist die Frage, was hat die Welt davon und ist das das Modell, mit dem wir vorankommen? Er präferiert ja offensichtlich oder bevorzugt zweiseitige Verträge. Also ich fahre jetzt mal mit den Chinesen und dann gucke ich mal, mit wem ich demnächst Verhandlungen führe, so wie es auch mit Mexiko und Kanada gemacht wird. Was ja eigentlich uns in den letzten zwei Jahrzehnten richtig vorangebracht hat, war, wenn wir es gemeinsam in der Welt gemacht haben, was wir multilateral nennen, die WTO. Aber die machen die Amerikaner systematisch kaputt und das ist am Ende ein Nachteil für alle. Das wird er auch noch spüren. Also man kann sagen, der Trend ist nicht abgebrochen, aber wir sehen natürlich auch schwankende Zahlen durchaus in der Produktion. Aber es ist auch nicht das passiert, was er da eben erzählt hat. Große Einkommenssteigerung in der Breite, vor allen Dingen in diesen sogenannten Flyover-Countries, die traditionell geprägt sind, wo nicht halt das Silicon Valley seine Ausstrahleffekte hat.
Und im Raum stehen immer auch noch Handelskonflikte. Trump will sich in Davos mit EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen treffen, um über den Handelskonflikt zwischen der EU und den USA zu sprechen. Da hat Trump zuletzt ja mit Strafzöllen auf die Autoimporte aus der EU gedroht. Kann ein Treffen in Davos da Fortschritte bringen?
Nun, das ist ja das erste Treffen mit der neuen Kommissionspräsidentin und es gibt ihr auch die Chance klarzumachen, dass Europa für Freihandel steht. Wobei sie es ja auch nicht ganz einfach hat, das darf man nicht übersehen. Die Franzosen machen da auch ihr eigenes Geschäft mit der Digitalsteuer und haben dann sozusagen einen eigenen Konflikt. Es wäre gut, wenn Europa in der Tat gemeinsam den Blick auf diese Freihandelsthematik richten würde. Wir haben da auch einiges zu bereinigen. Wenn sie das anbieten kann, ist das sicherlich eine starke Position, denn wir haben hier eigentlich nichts zu verstecken. Wir haben eine wettbewerbsfähige Wirtschaft und die Amerikaner sind mit uns in erheblichem Maße verflochten und davon lebt auch das, was an Industrie noch in den USA ist. Also insofern geht das in beide Richtungen. Und dafür, das auf die Ebene zu bringen, wo es hingehört, nämlich nicht nationale Konflikte, sondern jedenfalls USA, Europa, scheint mir ganz wichtig zu sein. Insofern ist das auch eine Chance, das erste Zusammentreffen.
Aber ich muss da nochmal nachhaken bei der bisherigen Interpretation von Handelskonflikten. Da wurde ja auch immer gesagt, das wird der Weltwirtschaft schaden. Jetzt haben wir gerade eine Prognose des Internationalen Währungsfonds bekommen, dass die Gefahr einer neuen Weltwirtschaftskrise vorerst gebannt ist. Sind diese Risiken der Handelskonflikte auch überschätzt worden?
Naja, sie sind ja keine Risiken, die nur kurzfristig tragen. Wenn Sie aber sich auch anschauen, was auch heute veröffentlicht wurde, diese CEO-Survey, also die Befragung der Unternehmenslenker, die dort in Davos sind, dann waren die wirtschaftlichen Perspektiven, vor allen Dingen für das nachhaltige Wachstum, noch nie so pessimistisch wie derzeit, eigentlich seit der Krise 2009, 2010. Und das, glaube ich, ist der entscheidende Hinweis. Man erkennt instabile Rahmenbedingungen aus mehreren Gründen. Denn wenn wir immer so weitermachen wie Trump, dann hält uns das auf Trump, bringt uns aber nicht wirklich nach vorne. Das ist ja kein Beitrag zur Gestaltung der Weltwirtschaft. Auf der anderen Seite haben wir große Herausforderungen. Das Thema Klima steht im Mittelpunkt, steht zu Recht im Mittelpunkt. Aber das verlangt natürlich erst recht klare Rahmenbedingungen. Und in einem solchen Umfeld, wenn das nicht definiert ist, ist die Sorge um das Wachstum groß. Das ist die eigentliche Ableitung. Denn wenn das so ist, Wachstum wird schwächer, dann haben wir auch weniger Möglichkeiten, in Innovation, in neue Lösungen hineinzugehen.
Die ökologischen Themen, Sie haben es gerade schon gesagt, die stehen ganz oben auf der Agenda des Weltwirtschaftsforums. Kann man sagen, diese Gefahr, dass die Weltwirtschaft durch den Klimawandel gebremst wird, das ist jetzt endlich auch auf internationaler Ebene bei Unternehmern angekommen? Und warum hat das so lange gedauert?
Naja, also Unternehmer sind natürlich ein Spiegel gesellschaftlicher Debatten und politischer Bedingungen auch. Und in dem Rahmen suchen sie ihre Innovationsleistungen. Und erstens ist es ja so, dass es auch falsch wäre zu sagen, es hat nichts gegeben. Es mangelt möglicherweise an Konsistenz der Politik, aber es hat auch in den Unternehmen ja auch viele Ansätze gegeben, die Nachhaltigkeit des Wirtschaftsmodells weiterzuführen. Und wir wissen aus der Geschichte, das effizienteste Modell, Anpassungsleistungen zu erbringen, ist die marktwirtschaftliche Ordnung, nicht der Staat. Die Staatswirtschaften, die wir kannten, waren für immer verbunden, im Übrigen auch in China in erheblichem Maße, mit Ausbeutung von Mensch und Umwelt. Also müssen wir diesen Effizienzmechanismus steuern. Das ist völlig klar.
Aber Herr Hüther, es gab doch bisher durchaus die Auffassung, dass Klimaschutz wirtschaftliche Entwicklung behindert. Und jetzt ist plötzlich alles ganz anders?
Also diese Auffassung hat es sicherlich in einzelnen Köpfen gegeben, aber dass Umweltpolitik, das können Sie allgemeiner fassen, natürlich voraussetzt, dass wir mit den Knappheiten von Umweltressourcen, von Umweltsenken, also von Medien, die aufnahmefähig sind für die Emissionen, umgehen müssen. Das ist ja nun keine neue Ansicht, sondern eigentlich eine Binsenwahrheit und im ökonomischen System vorhanden. Die Frage ist nur, schaffen wir es auch politisch, diesen klaren Rahmen zu setzen? Wir haben es gerade beim Kohlekompromiss erlebt. Das ist dann auch Stückwerk. Und was sollen denn dann die Unternehmen, sollen die selbst die Kohle abstellen oder was? Also insofern geht es hier schon um eine klare Vorgabe auch dessen, was Politik in Umsetzung der gesellschaftlichen Wahrnehmung von Problemen auch tut. Und da haben wir sicherlich Handlungsbedarf, ohne Frage. Europa muss es gemeinsam tun. Wir können es nicht in Deutschland lösen. Wir haben nur, wie Sie wissen, wenig Prozent am CO2-Ausstoß der Welt. Aber wir können zeigen, wie es geht. Das muss sozusagen gelingen.
Es gibt viel Kritik an diesem Treffen in Davos, unter anderem auch deshalb, weil es heißt, dort werden überhaupt keine Entscheidungen gefällt, da wird nur geredet. Was bringt dieses Treffen?
Ja, also es ist doch gut, wenn die Leute reden. Ich frage mich immer, was soll daran schlecht sein? Denn es entsteht Verständnis. Es entsteht Verständnis für die gegenseitige Sichtweise, für die möglicherweise auch unterschiedlichen Problemlagen, die man vorfindet, auch mit Blick auf die Gesellschaft und die politischen Debatten, die man im Heimatland oder in den Heimatbedingungen hat. Und ich kann diese Kritik ehrlich gesagt nicht verstehen, denn wir brauchen solche kommunikativen Gelegenheiten. Wir haben sie in jedem Unternehmen, in jedem Institut. Gibt es Teeküchen, wo man sich trifft, gibt es Cafés, wo man sich trifft. Und wir brauchen auch für die Weltwirtschaft einen solchen Rahmen, der ja nicht nur von der Politik gefahren werden kann, sondern gerade auch gemeinsam mit denen, die Verantwortung tragen, in Unternehmen, in Gewerkschaften, bei den Sozialpartnern im weitesten Sinne, in den NGOs. Und das ist eine der wenigen Gelegenheiten, sonst würde es ja nicht funktionieren. Es wird jetzt zum 50. Mal durchgeführt. Sowas ist aufwendig, das kostet Zeit, es kostet Geld, wenn man da hinfährt. Keiner würde das tun, wenn es einen Ertrag hätte, dann verschwindet sowas ganz schnell. Also insofern ist es die Tatsache, dass es das gibt, der beste Beleg, dass es auch gebraucht wird.
Sagt Michael Hüther, er ist Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft in Köln. Herr Hüther, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben heute Mittag.
Sehr gerne, Frau Kess.